السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Expeditionen aus dem Leben des heiligen Propheten Sassan präsentiert. In diesem Zusammenhang findet sich in der Geschichte auch die Erwähnung der Expedition von Hazrat Ukasha bin Mihsan r.a. Die Expedition Ukasha bin Mihsan führte in Richtung Ramr Marzuk. Diese Expedition ereignete sich im 6. Jahr nach der Auswanderung im Monat Rabiul Awal. In Sirat Khatam al-Nabiyyin schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad r.a. Der heilige Prophet Sassalam schickte einen seiner Gefährten aus den Muhajirin, Hazrat Ukasha bin Mihsan r.a., als Anführer von 40 Muslimen zum Kampf gegen den Stamm der Bani Asad. Dieser Stamm hatte zu jener Zeit sein Lager in der Nähe einer Wasserquelle namens Ramr aufgeschlagen, die einige Tagesreisen von Medina entfernt lag. Die Gruppe von Ukasha reiste schnell weiter und näherte sich Ramr, um sie an ihrem Unsinn zu hindern, also dass man den Feind daran hindert, den Plan, den sie schmiedeten. Es stellte sich heraus, dass die Stammesangehörigen sich hier und dort zerstreut hatten, als sie von der Ankunft der Muslime hörten. Daraufhin kehrten also Ukasha und seine Gefährten nach Medina zurück und es fand kein Kampf statt. Genauso findet sich auch die Erwähnung der Expedition Muhammad bin Maslam r.a. Diese Expedition ereignete sich im 6. Jahr nach der Auswanderung im Monat Rabiul Thani. Der heilige Prophet schickte Muhammad bin Maslama zu den Stämmen Banu Salba und Banu Awal, die in Sulkassa lebten. Sulkassa befand sich etwa 24 Meilen von Medina entfernt. Der heilige Prophet entsandte Muhammad bin Maslama mit einer Gruppe von 10 Gefährten. Die Truppe erreichte ihr Ziel in der Nacht. Während sie schliefen, wurden sie vom Feind umzingelt. Der Gegner bestand aus etwa 100 Männern. Und die Muslime bemerkten die Belagerung erst, als der Feind begann, sie mit Pfeilen zu attackieren. Hazrat Muhammad bin Maslama r.a. erwachte sofort, griff nach seinem Bogen und rief laut in Richtung seiner Gefährten: Bewaffnet euch! Die gesamte Gruppe wachte sofort auf. Bis zu einer gewissen Zeit in der Nacht kam es zu einem Pfeilwechsel. Man hat sich mit Pfeilen gegenseitig abgeschossen. Danach griffen die Beduinen mit Speeren an und töteten die übrig gebliebenen Muslime. Hazrat Muhammad bin Maslama r.a. stürzte verletzt nieder. Aufgrund einer Verletzung am Knöchel war er bewegungsunfähig. Die Feinde nahmen ihm die Kleidung ab und zogen sich dann zurück. Ein muslimischer Mann ging später an die toten Muslime vorbei und rezitierte Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Als er Muhammad bin Maslama dies hörte, regte er sich zu ihm. Der Mann gab ihm Nahrung, setzte ihn auf sein Reittier und brachte ihn zurück nach Medina. Es gibt auch eine Expedition, die zur Vergeltung für die getöteten Gefährten von Muhammad bin Maslama durchgeführt wurde. Diese Expedition trägt den Namen Expedition von Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. Zu den Einzelheiten schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed. Als der heilige Prophet von den Ereignissen erfuhr, dass die Gefährten von Muhammad bin Maslama in Sulqassa den Märtyrertod starben, schickte er Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah, der von den Quraysh stammte und zu den ehrwürdigsten Gefährten gehörte, nach Sulqassa, um Vergeltung für Muhammad bin Maslama zu fordern. Zuvor war auch die Nachricht gekommen, dass die Leute des Stammes Banu Salba beabsichtigen, Medina anzugreifen. Daher schickte der heilige Prophet zusammen eine Gruppe von 40 tüchtigen Gefährten unter der Leitung von Abu Ubaida bin Jarrah und befahl ihnen, dass sie die ganze Nacht reisen sollen, damit sie am Morgen dort ankommen. Um diesen Befehl zu befolgen, erreichte Abu Ubaida bin Jarrah mit seinen Truppen pünktlich zur Zeit des Morgensgebets dort ein. Die Feinde waren durch diesen plötzlichen Angriff verwirrt und nach einer kurzen Konfrontation flohen sie und verschwanden in den nahen Bergen. Hat Abu Ubaida nahm die Kriegsbeute und kehrte nach Medina zurück. Die beiden erwähnten Gefährten dieser Expedition, nämlich Hazrat Muhammad bin Maslama und Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah, gehörten beide zu den ehrwürdigsten Gefährten. Abgesehen von seinen eigenen Qualitäten und Fähigkeiten war Hazrat Muhammad bin Maslama auch der Held bei der Tötung von Ka'b bin Ashraf, dem Juden. Denn dieser Unheilstifter wurde durch ihn zum Tode gebracht. Also Muhammad bin Maslama stammte vom Stamm der Aus und im Khalifat von Umar Zitalanho galt er als einer seiner engsten Vertrauten. Aus diesem Grund schickte Umar ihn in der Regel, um Beschwerden über seine Gouverneure zu untersuchen. Nach dem Tod von Usman Zitalanho, als unter den Muslimen innere Unruhen und Aufstände ausbrachen, zerschlug in dieser Zeit Muhammad bin Maslama sein Schwert an einem Felsen und nahm stattdessen nur noch einen Stock in die Hand. Auf die Frage nach dem Grund erklärte er: Der heilige Prophet sagte zu mir, oder ich habe es von ihm gehört, dass er sagte, wenn es unter den Muslimen zu gegenseitigem Mord und Totschlag kommt, dann zerbrich dein Schwert, zieh dich in dein Haus zurück und bleib dort, wie der Boden eines Zimmers, der als fester Teil an seinem Platz bleibt. Dieser Befehl richtete sich wahrscheinlich speziell an Hazrat Muhammad bin Maslama oder galt besonders für diese Situation der Aufstände. Andernfalls ist das Entgegentreten gegen innere Ruhen ebenfalls eine lobenswerte Form des Dienstes an der Religion. Der zweite Gefährte war Abu Ubaida bin Jarrah und gehörte zu den herausragenden Gefährten und stammte aus dem Stamm der Quraysh. Sein hoher Rang wird durch den Titel deutlich, dem ihm der heilige Prophet Sassam verliehen, und zwar Aminun Millet, der Vertrauensmann der islamischen Gemeinschaft. Nach dem Tod des heiligen Propheten war er einer der beiden Gefährten, die Hazrat Abu Bakr für das Khilafat geeignet hielt. Hazrat Abu Bedr Zitalanho starb als Märtyrer an der Pest während der Amtszeit von Hazrat Umar Zitalanho. Ein weiteres Ereignis ist die Expedition, die unter dem Namen Zaid bin Harsa bekannt ist. Diese Einheit wurde gegen den Stamm Banu Sulaym entsandt. Also Mirza Bashir Ahmed Sahib schreibt hierzu: In diesem Monat, Rabiul Akhil, im 6. Jahr nach der Auswanderung, sandte der heilige Prophet einige Muslime zum Stamm Banu Sulaym unter dem Kommando seines befreiten Sklaven Zaid bin Harsa Rizetalanho. Dieser Stamm wohnte in der Region Najd an einem Ort namens Jamun und befand sich schon seit einiger Zeit im Krieg gegen den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So hatte dieser Stamm auch einen erheblichen Anteil an der Grabenschlacht gegen die Muslime. Als Zaid bin Harsa und seine Kameraden Jamun erreichten, das etwa 50 Meilen von Medina entfernt lag, fanden sie es leer vor. Von einer Frau namens Salima aus dem Stamm der Musena, aber die zu den Gegnern des Islam gehörte, erfuhren sie jedoch von dem Ort, an dem ein Teil der Banu Sulaym ihr Vieh weidete. Aufgrund dieser Information griff Zaid bin Harsa diesen Ort an. Dieser plötzliche Angriff veranlasste die meisten Menschen zur Flucht und sie zerstreuten sich. Den Muslimen gelang es jedoch, einige Gefangene und etwas Vieh zu erbeuten, das sie mitnahmen und nach Medina brachten. Unter den Gefangenen befand sich auch der Ehemann von Halima, und obwohl er ein Kriegsgegner war, ließ der heilige Prophet in Anbetracht von Halimas Hilfe, also den Informationen, die er von ihr hielt, nicht nur Halima ohne Lösegeld frei, sondern auch ihren Ehemann als Akt der Güte. Daraufhin kehrten Halima und ihr Ehemann glücklich in ihre Heimat zurück. Des Weiteren wird die Saria, die Expedition Zaid bin Harithah, erwähnt, die nach Is entsandt wurde. Hierzu steht in dem Werk Das Siegel der Propheten folgendes: Der heilige Prophet schickte ihn, also Zaid bin Harithah, im Monat Jamadul Ula als Kommandeur über 170 Gefährten erneut aus Medina los. Die Historiker der Prophetenbiografie haben geschrieben, dass der Grund für diese Expedition war, dass eine Karawane der Quraysh aus Syrien unterwegs war und dass der heilige Prophet diese Einheit geschickt hatte, um diese Karawane abzufangen. Solche Karawanen der Quraysh waren stets bewaffnet gewesen und zogen auf ihrer Reise zwischen Mekka und Syrien sehr nahe an Medina vorbei, sodass sie eine ständige Bedrohung darstellten. Abgesehen davon hatten diese Karawanen die arabischen Stämme gegen die Muslime aufgehetzt, wo immer sie vorbeikamen. Dadurch war im ganzen Land ein gefährliches Feuer der Feindseligkeit gegen die Muslime entfacht worden, weshalb ihr Abfangen notwendig war. Abgesehen davon hatten diese Karawanen die arabischen Stämme gegen die Muslime aufgehetzt, wo immer sie vorbeikamen. Dadurch war im ganzen Land ein gefährliches Feuer der Feindseligkeit gegen die Muslime entfacht worden. Als der heilige Prophet jedenfalls die Nachricht von dieser Karawane erhielt, sandte er Zaid bin Harithah aus. Er rückte mit solcher Klugheit vor und nutzte die Gelegenheit, dass es ihm gelang, Is zu erreichen und die Karawane abzufangen. Is ist der Name eines Ortes, der 4 Tagesreisen von Medina entfernt in Richtung des Meeres liegt. Da es sich um einen plötzlichen Angriff handelte, waren die Leute der Karawane nicht in der Lage, den Angriff abzuwehren. Die ließen ihre Güter zurück und flohen. Zaid nahm ein paar Gefangene und die Ladung der Karawane an sich, machte sich auf den Weg nach Medina und erschien zum heiligen Propheten. Unter diesen Ereignissen wird auch die Gefangennahme von Abul As und sein Beitritt zum Islam erwähnt. Die Ausführung ist folgendermaßen: Ibn Ishaq berichtet, dass vor der Eroberung Mekkas Abul As bin Rabi mit seinem Vermögen und dem Vermögen der Quraysh zwecks Handel nach Syrien gereist ist. Als er den Handel abschloss und zurückkehrte, begegnete er dem Herr des heiligen Propheten sallam. Die Gefährten konzipierten das gesamte Vermögen, welches er bei sich trug, und nahmen die ganze Karawane als Gefangene fest. Ibn Ishaq berichtet, dass er sehr diese Karawane festnahm, in der er sich auch Abul As befand, und er nahm sie mit nach Medina. Gemäß Imam Zuhri und Ibn Uqba haben Abu Basir und Abu Jandal das Vermögen dieser Karawane konzipiert und sie festgenommen. Sie hatten sich in Saif al-Bahr niedergelassen. Über Saif al-Bahr wurde auch schon zuvor erwähnt, dass es nahe am Meer liegt. Sie beide haben niemanden aus der Karawane getötet, weil der heilige Prophet sallam mit Abul As mütterlicherseits verwandt war. Er war der Schwiegersohn des heiligen Propheten sallam. In einer Überlieferung heißt es, dass Abul As von der Saria, also der Truppe von Zaid bin Harithah, geflohen war. Als die Gefährten mit dem Vermögen dieser Karawane in Medina ankamen, kam Abul As ebenfalls in der Nacht nach Medina und suchte Zuflucht bei seiner Frau Hazrat Zainab binte Rasul Muhammad sallam. Hazrat Zainab r.a. gewährte ihm Zuflucht. Als der heilige Prophet zusammen das Morgengebet leitete, rezitierte er das Takbir und auch die Gefährten rezitierten das Takbir. In diesem Moment verkündete Hazrat Zainab r.a. mit lauter Stimme aus der Sufatun Nisa, also es war ein separater Raum für die Frauen, mit lauter Stimme. In der Überlieferung heißt es, dass sie aus ihrem Zimmer laut verkündete und sagte: O ihr Menschen, ich habe Abu al-As Zuflucht gewährt. Als der heilige Prophet das Gebet beendete, richtete er sich an die Menschen und sagte, O ihr Menschen, habt ihr auch das gehört, was ich gehört habe? Die Leute antworteten, ja. Der heilige Prophet sagte, ich schwöre bei dem Wesen, dessen Händen mein Leben liegt. Ich habe keinerlei Wissen über diese Sache, also dass ich davon nichts wusste. Ich habe es eben erst von Hazrat Zainab gehört. Ich habe genau das gehört, was ihr gehört habt. Die Muslime sind gegen ihre Feinde wie eine Hand, sagte der heilige Prophet. Und auch eine einzige Person kann ihnen Zuflucht gewähren. Und gemäß einer anderen Überlieferung hat der heilige Prophet zusammen gesagt, wir haben auch diese Person Zuflucht gewährt, der Zainab Zuflucht gewährt hat. Dann ging der heilige Prophet nach Hause und auch Hazrat Zainab trat mit ihm ins Haus ein. Und sie forderte, das Vermögen, welches von Abu al-As genommen wurde, ihm zurückzugeben. Der heilige Prophet zusammen akzeptierte dies und sagte, O meine Tochter, kümmere dich gut um ihn. Doch er soll dich nicht alleine treffen, denn du bist nicht halal für ihn, weil er ein Ungläubiger ist und du eine Muslima. Der heilige Prophet zusammen schickte eine Botschaft an die Syrier, also die sein Vermögen konzipiert hatten, und sagte, dieser Mann ist von uns, wie ihr wisst, und ihr habt sein Vermögen konzipiert. Wenn ihr gütig seid, dann gebt ihm sein Vermögen zurück. Er hat das nicht befohlen, sondern er hat das nur gesagt. Wenn ihr gütig seid, dann gebt ihm sein Vermögen zurück, und das würde uns gefallen. Und wenn ihr es ablehnt, so ist es ein Vermögen, welches Allah euch gegeben hat, und ihr habt ein größeres Anrecht darauf. Die Menschen antworteten, O Prophet Allah, wir werden ihm sein Vermögen zurückgeben. Ibn Uqba schreibt, dass Abu al-As mit Hazrat Zainab über seine Kameraden sprach, die Abu Basir und Abu Jandal gefangen genommen hatten und dessen Vermögen sie auch konzipiert hatten. Hazrat Zainab sprach mit dem heiligen Prinzen darüber. Der heilige Prophet zusammen kam und sprach zu den Menschen. Er sagte, wir haben einige wenige zu unseren Schwiegersöhnen gemacht und wir haben auch Abu al-As zu unserem Schwiegersohn gemacht. Und wir haben ihn als einen guten Schwiegersohn empfunden. Er kam aus Syrien mit einigen Kameraden aus den Quraysh und Abu Jandal sowie Abu Basin nahmen sie fest und konzipierten alles, was sie hatten. Und sie haben niemanden von ihnen getötet. Und Zainab hat mich nun gefragt, ob ich ihm Zuflucht gewähren soll. Werdet ihr Abu al-As und seinen Kameraden Zuflucht gewähren? Die Leute antworten, ja. Als Abu Jandal diese Worte über Abu al-As und seinen Kameraden erreichten, ließ er alle frei und gab ihnen ihre ganzen Vermögen zurück. Er gab ihnen alles zurück, sogar ihr Seil gab er ihnen zurück. Laut Ibn Ishaq und Muhammad bin Umar haben die Gefährten alles zurückgegeben. Dies ging so weit, dass einige sogar mit einem Eimer, Gefäß oder einer Gießkanne zurückkehrten. Also sie haben alles zurückgegeben und haben nichts dabei vergessen. Danach nahm Abu al-As das Vermögen mit nach Mekka und gab jedem rechtmäßigen Gläubiger sein Recht. Dann stellte er sich und vor den Mekkanern sagte, O Bewohner Mekkas, gibt es jemanden von euch, dessen Vermögen bei mir noch verblieben ist, das er noch nicht von mir genommen hat? O Bewohner Mekkas, kam ich meiner Verantwortung im vollen Umfang nach? Allesamt erwiderten, ja, möge Allah dich dafür belohnen. Wir fanden dich als sehr gut und sehr loyal. Danach verkündete Abu al-As seine Konvertierung zum Islam und sagte, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad s.a.w. der Diener und Gesandte Gottes ist. Ich schwöre bei Allah, dem Allmächtigen, es gab nichts beim heiligen Propheten, das mich gehindert hätte, den Islam anzunehmen. Also als ich noch in Medina war, hätte ich auch den Islam annehmen können, doch ich befürchtete, dass ihr denken würdet, ich hätte mir vorgenommen, euch eures Vermögens zu berauben. Nun, als Allah euch dieses Vermögen überbracht hatte durch mich, nachdem ich eure Treuhandschaft zurückgegeben habe und mich von dieser Last befreit habe, nehme ich den Islam an. Danach reiste er von dort ab und kam zum Heiligen Propheten nach Medina. Also dieser Beschiede mit Sabrizit Salanho schreibt darüber, unter den Gefangenen der Expedition befand sich auch Abu As bin Rabi, der der Schwiegersohn des Heiligen Propheten war. Und er war ein enger Verwandter von Hazrat Khadija, der Verstorbene Zitalanha. Doch bereits davor war er bereits Kriegsgefangener in der Schlacht von Badr. Doch der Heilige Prophet hatte ihn mit der Bedingung freigelassen, dass er sobald in Mekka ankommt, seine Tochter Zainab nach Medina schickt. Abu Al-As erfüllte zwar dieses Versprechen, doch war selbst immer noch ein Götzendiener. Als Zaid bin Harsa ihn gefangen nahm und nach Medina brachte, war es nachts gewesen. Doch irgendwie schaffte es Abu Al-As Zainab die Nachricht zu vermitteln. Ich bin nun als Gefangener hergekommen, wenn du etwas für mich tun kannst, dann tu es. Infolgedessen, exakt zu der Zeit, als der Heilige Prophet zusammen mit seinen Gefährten mit dem Morgengebet beschäftigt war, rief Zainab mit lauter Stimme aus dem Inneren ihres Hauses: O Muslime, ich habe Abu Al-As Zuflucht gewährt. Der Heilige Prophet beendete sein Gebet und blickte auf die Gefährten und sagte: Das, was Zainab gesagt hat, habt ihr das gehört? Ich schwöre bei Gott, ich hatte keine Kenntnis davon. Aber die Gemeinschaft der Gläubigen ist wie ein Körper. Wenn einer von ihnen einem Ungläubigen Zuflucht gewährt, dann sollten wir das respektieren. Dann ging er zu Zainab und sagte ihr: Demjenigen, den du Zuflucht gewährst, dem gewähren auch wir Zuflucht. Und das Vermögen, das in dieser Expedition erlangt wurde, wurde ihm zurückgegeben. Danach kam er nach Hause und sagte zu seiner Tochter, also Zainab Zitalanha: Behandle gut Abu Al-As, aber triff dich nicht mit ihm in der Abgeschiedenheit, denn im aktuellen Zustand ist es dir nicht erlaubt, dich mit ihm so zu treffen. Nachdem Abu Al-As einige Tage in Medina verbrachte, kehrte er nach Mekka zurück. Doch seine Reise nach Mekka war nicht für den Verbleib dort, denn er hat zügig seine Geschäfte abgeschlossen und kehrte nach Medina zurück, nachdem er das islamische Glaubensbekenntnis verkündete und stellte sich zum Diensten des Heiligen Propheten zu Islam. Daraufhin hat der Heilige Prophet ihn zu Zainab ohne ein neues Nikah zurückgebracht. Das heißt, er erlaubte ihr, dass sie weiterhin als seine Frau leben darf. Einige Überlieferungen berichten, dass das Nikah von Zainab und Abu Al-As aufs Neue verlesen wurde. Doch die erste Überlieferung ist authentischer und korrekter. Die Geschäfte von Abu Al-As befanden sich in Mekka, weshalb er nicht in Medina bleiben konnte. Folglich nach seiner Konvertierung zum Islam kehrte er mit der Erlaubnis des Heiligen Propheten nach Mekka zurück. Durch seinen Verbleib in Mekka konnte er in den Expeditionen nicht teilnehmen. Lediglich in einer Expedition im Jahre 10 nach der Auswanderung aus Jemen hat Ali ihn zum Verwalter von Jemen ernannt. Nach dem Ableben von Zainab im Jahre 8 nach der Auswanderung blieb Abu Al-As auch nicht lange am Leben. Er starb im 12. Jahr nach der Auswanderung. Des Weiteren wird von einer Expedition Raswa berichtet, das sich Raswa Banu Lahyan nennt. Dieser Name wird beiderseits Lahyan und Lahyan ausgesprochen. Die Banu Lahyan war ein Stammeszweig der Banu Lahyan und im Tal von Usman, der Nähe von Medina, westlich von Wadi Ruran, lebten die Banu Lahyan. Über die Expedition von Banu Lahyan gibt es Unterschiede, in welchem Jahr und Monat es stattfand. Alam ibn Sa'd spricht vom Monat Rabiul Awwal im 6. Jahr nach der Auswanderung am Anfang schon. Muhammad bin Umar ist der Meinung, dass es im Rajab im 6. Jahr nach der Auswanderung, Alam ibn Sa'd spricht von, sagt, dass es nach der Schlacht von Banu Qurayza im Monat Jamadul Ula stattfand, im 6. Jahr nach der Auswanderung. Alama Hakim schreibt, dass es im Monat Schaban war. Ilama ibn Hazm sagt, dass es im 5. Jahr war, Ilama ibn Hazm im 6. Und einige Historiker schreiben, dass es im 4. Jahr nach der Auswanderung stattfand. Hazm ibn Bashir mit Zabrizatalanho hat daraus resultierend, dass es im Jamadil Ula Monat im 6. Jahr stattfand, im September 627. Er sagt, unter den Historikern gibt es Unterschiede und Differenzen über das Datum. Ibn Sa'd hat 6. Jahr bei Ibn Sa'd und Tabri haben geschrieben, dass im Monat Jamadil Ula im 6. Jahr nach der Auswanderung stattfand. Er sagt, nun habe ich Ibn Sa'd hier befolgt. Er ist der Meinung, dass Ibn Sa'd das richtige Datum festgelegt hat. Wallahu alam, Allah weiß es besser. Über den Hintergrund der Expedition von Banu Lahyan heißt es, Anam Isa Bashir Mezeb schreibt darüber, nach dem Vorfall der Gefährten von Raji schreibt er, dass zu diesem Anlass 10 unschuldige Muslime, die für die Verbreitung des Islam gegangen sind, durch Betrug getötet wurden. Und der Unheilstifter von all dem waren die Banu Lahyan, die in dieser Zeit zwischen Mekka und Medina im Tal Burhan verwalteten. Der heilige Prophet hatte große Betrübnis über dieses Vorfall, weil die Banu Lahyan immer noch derartig feindselig war und sie immer noch Unheil stifteten und es immer noch Unsicherheiten und Gefahr aus ihnen hervorging, dass sie noch weiterhin die Muslime angreifen können und Unheil stiften können. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet Organisatorisches unternommen, dass man sie unterbindet, sodass für die Zukunft die Muslime von ihrem Unheil und ihrer Gefahr verschont bleiben. Aus diesem Grund schickte der heilige Prophet zusammen Ibn Maktum als Vertreter in Medina und er selbst ging für diese Expedition. Ibn Maktum benannte er als Emir und Vertreter in Medina. Der heilige Prophet nahm 200 Gefährten und 20 Pferde mit sich und ging von Medina in den Norden Richtung Syrien, wohingegen Nurian südlich von Medina auf dem Richtung von Hijaz ist. Der Grund, wieso sie aus dem Norden gereist sind, war, dass sie die Banu Lahyan in Unwissenheit lassen wollten und sie plötzlich angreifen wollten, damit sie nicht von dort wegrennen. Aus diesem Grund nahm der heilige Prophet diesen Weg auf, der nicht üblich war. Und er reiste sehr schnell und erreichte die Städte von Banu Lahyan in Rohban, wo die Gefährten des heiligen Propheten getötet wurden. Der heilige Prophet betete von Gnade für seine getöteten Märtyrer, Sahaba, die Banu Lahyan erfuhren von den Muslimen und sie versteckten sich hinter den Bergen, weshalb keiner von ihnen gefangen genommen werden konnte. Der heilige Prophet verweilte dort 1 bis 2 Tage und hat überall kleinere Gruppen geschickt, doch keiner von den Banu Lahyan konnte gefangen genommen werden. Der heilige Prophet hat, als er seinen Zielort erreichte, einige Tage dort verweilt. Und es steht geschrieben, dass als der Prophet an dem Ort ankam, wo seine Gefährten getötet wurden, wurde er sehr betrübt. Mit großer Trauer betete er für diese Märtyrer. Dann steht geschrieben, als der plötzliche Angriff auf die Banu Lahyan aufgrund ihrer Flucht in die Berge nicht zustande kam, ging der heilige Prophet nach Usfan, damit die Mekkaner denken, dass er auf dem Weg nach Mekka sei. So ging er mit seinen Gefährten nach Usfan. Gemäß Ibn Sa'd schickte der heilige Prophet 2 Reiter und gemäß Ibn Sa'd schickte er Abu Bakr mit 10 Reitern, damit die Quraysh von ihm hören und Angst vor ihnen bekommen. Also Abu Bakr ging nach Graul Hamim, einem Teil, das 8 Meilen von Usfan entfernt liegt. Dann kehrte Abu Bakr nach Usfan zurück, ohne jemanden zu begegnen. Dann begann der heilige Prophet zusammen die Rückreise nach Medina und kehrte nach 14 Tagen zurück. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam schreibt, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam während der Rückreise ein Gebet sprach, das später von Muslimen häufig bei wichtigen Reisen beim Rückweg rezitiert wurde. Dieses Gebet lautet: Das heißt, wir kehren zu unserem Herrn zurück, wir neigen uns zu ihm. Wir beten nur ihn an, wir fallen vor ihm nieder und wir singen Lobeshymnen für unseren Herrn. Der heilige Prophet Sassam sprach dieses Gebet auch bei späteren Reisen häufig und fügte manchmal auch die folgenden Worte hinzu: Das heißt, unser Herr hat sein Versprechen erfüllt, seinen Diener unterstützt und die feindlichen Armeen durch seine eigene Macht besiegt. Dieses Gebet wird in Verbindung mit der Expedition gegen die Banu Lahyan von Historikern überliefert und die Hadith-Gelehrten haben seine Authentizität bestätigt. Es trägt eine besondere emotionale Tiefe in sich. Wenn man sich das näher durchliest, gibt es einen Einblick in die Gefühle, die in jener stürmischen Zeit im reinen Herzen des heiligen Propheten zusammen vorherrschten und die er auch in seinen Gefährten erwecken wollte. Dieses Gebet birgt ein Schmerz in sich, dass Allah die Hindernisse entfernen möge, die von den Feinden auf dem Wege der muslimischen Gottesdienste und der Verbreitung der friedlichen Botschaft des Islam gelegt wurden. Gleichzeitig wird Dankbarkeit ausgedrückt für die Hindernisse, die Allah bereits beseitigt hat. Es ist vergleichbar mit einer Person, die in ihrer Lieblingsbeschäftigung vertieft ist und plötzlich von einer anderen Person unterbrochen wird, die ihre Aufmerksamkeit ablenkt. Doch nach einiger Zeit wird dieses Hindernis durch göttliche Gnade beseitigt und die Person kann wieder ihrer geliebten Beschäftigung nachgehen. Die Gefühle, die in einem solchen Moment in der Person entstehen, spiegeln sich in diesem Gebet wider. Denn der heilige Prophet Sassam sagte: Wir kehren nach der vorübergehenden Unterbrechung dieser Reise wieder zurück in den Zustand, in dem wir unsere Zeit im Gedenken an unseren Herrn verbringen können und die Möglichkeit haben, Lobeshymnen auf ihn zu singen. Ja, derselbe Gott, der uns auch zuvor in vielen Situationen vor den Intrigen der Feinde bewahrt und uns Sicherheit geschenkt hat. Wie gesegnet ist doch diese Emotion, so anziehend und friedlich. Doch bedauerlicherweise halten es einige Feinde des Islam nicht davon ab, weiterhin Einwände zu erheben und zu behaupten, der heilige Prophet und seine Gefährten in Wahrheit streben kriegerische Feldzüge und weltliche Gewinne an. Dann gibt es eine Expedition, Sadia Mazid bin Harsa, Zaid bin Harsa, sagte Sur. Diese Expedition ereignete sich im 6. Jahr nach der Hijra im Monat Jamadil Awal stand. Der heilige Prophet schickte Zaid bin Harsa an einen Ort namens Tarif in Richtung Banu Salwa bin Saad. Tarif ist der Name eines Brunnens von Banu Salwa, welcher auf dem Weg nach Irak 36 Meilen von Medina entfernt liegt. Hazrat Zaid bin Harsa zog mit 15 Personen los, bis sie Tarif erreichten und dortige Kamele und Ziegen ergriffen und die Bewohner des Tals in Angst erschraken, dass der heilige Prophet auf dem Weg zu ihnen war und sie liefen von dort fort. Zaid bin Harsa brachte die Tiere weinend nach Medina. Die Leute der Banu Salwa machten sich auf die Suche nach den Gefährten, konnten sie aber nicht einholen. Die Sahaba, also Gefährten, brachten insgesamt 20 Kamele mit sich und blieben für 4 Nächte für diese Expedition draußen und es kam zu keinem Kampf. Diese Expedition war das Slogan der Muslime Amit, Amit. Den Rest werde ich inshallah folgen. Jeder von ihnen ist über den derzeitigen Zustand der Welt in Kunde. Die Situation, die sich in Syrien entwickelt hat und die noch nicht klar ist, lässt darauf schließen, Es wird gesagt, dass eine grausame Regierung beendet wurde, aber beten Sie, dass die nächste Regierung mit Gerechtigkeit handeln wird. Die kommende Regierung behauptet, dass sie Gerechtigkeit ausüben wird, aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass wenn man an die Macht kommt, wird etwas anderes gesagt und etwas anderes getan. Möge Allah die Ahmadis dieser Gebiete beschützen. Experten schreiben, dass Menschen offenbar das Ende der Unterdrückung feiern. Aber was als nächstes passieren wird, ist nicht bekannt. Ebenso greift Israel diese Gebiete ohne Grund an. Offenbar scheinen ihre Absichten gegen die islamische Welt gefährlich zu sein. Und in diesem sicher ist kein Land sicher. Beten Sie auch für Pakistan in dieser Hinsicht, ebenso für den Iran und die restlichen Länder. Möge Allah den Muslimen Verstand und Weisheit schenken und möge der Wunsch nach Sektieritum und Regierung unter ihnen verschwinden und mögen sie alle eins werden. Wenn diese Art von Handlungen von Muslimen andauern, wie kann Allah dann solchen Unterdrückern helfen, die ihr eigenes Volk töten? Wie auch immer, beten sie sehr viel. Möge Allah jeden Ahmadi vor dieser Bösartigkeit schützen. Ahmadi-Muslime sind weder vor den Händen von Muslimen, also sogenannter Muslimen, noch sind sie vor den Händen von Nicht-Muslimen sicher, die gegen Muslime sind. Möge Allah Barmherzigkeit verwalten und uns in jeder Hinsicht schützen. Genauso kommt es heutzutage auf der Welt zu vielen Stürmen. In den letzten Tagen gab es einen Sturm in Mayotte. Die dortigen Ahmadis sind durch die Gnade Allahs wohlauf. Die Jamaat leistet ihren Dienst dort und die Regierung ist ebenso bemüht davon, wo Menschen um Essen betteln. Da die Hungrigen kein Essen bekommen, leistet die Jamaat ihre Dienste und verteilt Essen. Jedenfalls beten sie auf jeden Fall, dass Allah die Insel vor himmlischen Katastrophen bewahrt. Anschließend möchte ich nach dem Gebet auch Janaza-Gebete verrichten. Das erste Janaza-Gebet ist vom Herrn Märtyrer Amir Hassan Murani Shahid. Er war der Sohn von Herrn Dur Muhammad Nusrat aus dem Silla Midpur Khas. In den letzten Tagen erlitt er den Märtyrer-Tod in der Lillahi wa Lillahi Rajiun. Er war auf dem Heimweg aus der Moschee, als er erschossen wurde und der Märtyrertod starb. Er war Mussi und hinterlässt eine Mutter, seine Ehefrau sowie zwei Söhne, drei Töchter und Geschwister. Angaben zufolge war Herr Amir Hassan am 13. Dezember auf dem Weg nach Hause, nachdem er das Tahajjud und Fajr-Gebet gemeinschaftlich verrichtet hatte. Und sein Sohn, Aziz Temur Sahib, dessen Alter 12 Jahre alt war und mit ihm war. Zwischen ihrem Haus und der Moschee befindet sich eine Straße. Sie hatten gerade die Straße überquert, als zwei unbekannte Personen, die bereits dort waren, ihre Gesichter bedeckten, sich ihm näherten und nach seinem Namen fragten. Als er sich identifizierte, schossen diese auf ihn. Der verstorbene Märtyrer wurde von 5 Kugeln getroffen, weshalb er an Ort und Stelle verstarb, in der Live in der Rajiun. Hiernach flohen die Angreifer. Sein Sohn Temur hat Allah auf wundersame Weise geschützt. Der Sohn zeigte großen Mut und Tapferkeit und informierte die Mitglieder der Jamaat. Der Grundstein zu Ahmadiyyat wurde in seiner Familie durch seinen Urgroßvater mütterlichseits dem ehrenwerten Dani Bakhsh Sahib gelegt. Dieser legte 1937 in der Amtszeit des zweiten Kalifen das Baiat ab. Der Opa war nicht Ahmadiyyat gewesen, aber alle Onkels haben die Ahmadiyyat angenommen. Der Vater des Märtyrers, Herr Dur Muhammad, nahm während der Zeit des zweiten Kalifen Jahre 1964 die Ahmadiyyat an. Zu der Zeit arbeitete er auch für den Herr Seyyed Daud Muzaffar Sahib als Landwirt, durch den er das Baiat ablegte. Der Verstorbene hatte die Möglichkeit, auch als Guide Majlis der Khudamlemde zu dienen. Zum Zeitpunkt des Märtyrertods diente er als Sekretär für Nau. Er hegte eine große Liebe zum Khilafat, war sehr liebevoll und sehr gastfreundlich. Seine Mutter schreibt: Für uns ist es eine Ehre, dass unser Sohn den Märtyrertod starb. Wenn ich meinen anderen Sohn auch für die Gemeinde opfern müsste, so würde ich das ebenfalls tun. Sie ist eine sehr tapfere Frau. Der Verstorbene kümmerte sich sehr um seine Geschwister, auch nach dem Tod seines Vaters. Er wies nie einen Hilfsbedürftigen ab. In der Nachbarschaft lebte eine Nicht-Ahmadi-Frau, die blind war. Er hat ihre Tiere und Kinder sehr oft geholfen, hat die Kinder mit zur Schule genommen, etc. Das Gebet hat er immer gemeinschaftlich verrichtet. Amisa Selamit Putras schreibt: Zu jedem Jamati-Programm ließ er alles beiseite legen und war für das Duty immer stets da. Seit einem Monat etwa habe ich eine bemerkenswerte Veränderung im Verstorbenen gesehen. Er kam schon vor dem Fajr-Gebet, schloss die Moschee auf, verrichtete Nawafel-Gebet. Er schien, als würde ein neuer Mir Hussein geboren worden. Khalid Bloch, Lehrer der Jamia, er war ein Verwandter von ihm, er sagt: Seine Besonderheiten gehörten vor allem Tapferkeit und anderen zur Hilfe kommen. Immer wenn ich ihn traf, sprach er über spirituelle Themen. Oftmals sprach er darüber, wie die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verbessert werden kann. Ein weiterer Rabbi Sahib schreibt: In unserem Stadtteil hat er mit Nicht-Ahmadis gute Beziehungen. Nach seinem Tod kamen Leute zur Beileidsbekundung von weitem her und alle sagten, dass er ein Wesen war, das alle liebte und jedem schwierigen Zeiten auch half. Möge Allah ihm vergeben, gnädig mit ihm sein, seine Ränge erhöhen. Möge er seine Kinder in seinem Schutz leiten. Das nächste Totengebet ist von Herr Maulana Abdustar Rauf, Mubarak Silsila der Gemeinde Malaysien. Er verstarb in vergangenen Tagen im Alter von 75 Jahren. Am 15. Januar 1973 nahm er die Ahmadiyyat an. Im Oktober 1977 schrieb er sich an der Jamia in Rabwa an. Er absolvierte das Studium zum Mubashir, hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Ländern zu dienen. 1985 wurde er als Missionar in Indonesien stationiert. Danach wurde er nach Fidschi geschickt. Dort in Fidschi lebte er einige Jahre lang. Danach ging er nach Indonesien, dann nach Malaysia und dort führte er interreligiösen Dialog. Darauffolgend wurde er auch nach Vietnam entsandt, lebte einige Jahre dort. Dann hat er wieder die Möglichkeit, in Malaysia zu dienen und diente sehr viel. Zu seinen Hinterbliebenen gehören eine Ehefrau, eine Tochter und drei Söhne. Bekannte von ihm schreiben, er hatte sich vollständig für den Dienst an der Jamaat gewidmet. Und auch die Jamaat-Mitglieder der Jamaat hielt er stets dazu an, für die Jamaat zu opfern und ihr zu dienen. Er war sehr liebevoll und deckte stets die Schwächen aller anderen. Seine Bemühungen der Tabligh hatten viele Leute die Möglichkeit, der Jamaat beizutreten. Er hegte große Liebe zum heiligen Propheten zusammen. Immer wenn der heilige Prophet erwähnt wurde, kamen Tränen in seine Augen. Wenn ihm gesagt wurde, dass er für den Dienst der Jamaat in ein anderes Land muss, so ging er sorglos und ließ sorgenfrei seine Frau und Kinder zurück. Er war immer bereit, Opfer für die Jamaat zu erbringen. Egal.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.